ARD. SWR Kultur. Essay.
Der Milliardär hat's manchmal schwer. Ein Versuch in gefühlter Gerechtigkeit. Radioessay von Leander Steinkopf.
Hey everyone, I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. I started building social media to give people a voice.
Als Mark Zuckerberg das Ende der Fact-Checker auf Facebook und Instagram verkündet, trägt er ein schwarzes T-Shirt, oversized, die Haare lockig und einen goldenen Anhänger an einer langen Kette um den Hals. Seine Unterarme ruhen auf der Tischplatte vor ihm, seine Hände, ineinander geschoben, lösen sich für verhaltene Gesten. Was auffällt, ist eine recht klobige Uhr an seinem linken Handgelenk. Matt, metallisch glänzend, mit einem dunkelbraunen Lederarmband. Kenner haben sie bald erkannt. Es ist die Handmade One von Grubel Fossé. Der Hersteller behauptet, die Uhr entstehe zu 95% durch Handarbeit. 6.000 Arbeitsstunden seien für ein Exemplar erforderlich. Das entspräche 3 Arbeitsjahren eines Uhrmachers. Dementsprechend würden nur 2 bis 3 im Jahr produziert. Der Preis? Fast 1 Million Dollar. Die Leidenschaft für Armbanduhren hat der Multimilliardär erst wenige Monate zuvor entwickelt. Aber in der kurzen Zeit sah man ihn mit verschiedensten Luxusuhren. Darunter eine Chronometre Bleu Biblos von F. Bijouren, eine 5236P von Patek Philippe mit ewigem Kalender, eine DB25 Stradivarius von De Bethune mit individualisiertem Sternenhimmel auf dem Zifferblatt, eine Octofinissimo Ultra Mark II von Bulgari, die gerade mal 1,7 mm dick ist und, fast schon alltäglich, eine Daytona Le Mans von Rolex in Gelbgold. In zahlreichen Medienberichten ist von Zuckerbergs nagelneuer Uhrensammlung die Rede. Ist Mark Zuckerberg jetzt also ein Uhrensammler? Schaut man auf seine Kollektion, könnte der Eindruck entstehen. Medien berichten von nahezu wöchentlichen Erweiterungen seines Bestands. Sprechen diese hochfrequenten Käufe nicht für eine besonders intensive Leidenschaft? Das Duden-Fremdwörterbuch bietet folgende Definitionen von Sammeln an. Erstens. A. Nach etwas suchen und das Gefundene zu einer größeren Menge vereinigen, um es zu verbrauchen, zu verwerten. B. Dinge, für die man sich interessiert, zusammentragen, um sie, wegen ihres Wertes in größerer Anzahl, wegen ihrer Schönheit oder Ähnlichem, in einer bestimmten Ordnung aufzuheben. Suchen, zusammentragen, vereinigen. Der Sammler wird nicht zum Sammler durch eine Sammlung, sondern durch den Prozess des Sammelns. Käme man etwa durch Erbschaft oder Schenkung zu einer Briefmarkensammlung, man wäre deren Besitzer, aber noch kein Sammler. Erst wenn man sich für das Geschenk oder Erbstück so begeistert, dass man sich darin vertieft und es erweitert, wäre man einer. Zuckerberg hat seine Uhren nicht geerbt und nicht geschenkt bekommen, doch ähnlich ruckartig kamen sie in sein Leben. 3-2-1, Mainz. Suchen, zusammentragen, vereinigen. Wenn diese Definitionsmerkmale des Sammelns überhaupt auf seinen Uhrengroßeinkauf zutreffen, dann nur für Sekunden. Der Sammler dehnt seine Leidenschaft über die Zeit. Zuckerberg erscheint eher wie ein Impulskäufer. Durch sein Vermögen ist er um den Prozess gebracht. Er kann sich an seinem Uhrenbesitz erfreuen, bestimmt. Aber kann er das Glück des Sammlers erleben, der von weit mehr Uhren träumt, als er haben kann, der schwere Entscheidungen fällt, für welches Exemplar er sein knappes Geld hergibt, der mit anderen Sammlern zusammenkommt, um Exemplare zu beiderseitigem Vorteil zu tauschen, gemeinsam zu träumen und Verbundenheit im gemeinsamen Streben zu erfahren? Die Leidenschaft an einer Sache, an Uhren, Briefmarken, Kronkorken, wird durch Restriktionen zum Prozess, der einen über die Dauer begleitet, als Hobby, als Spleen, schließlich als Charakterzug. Zuckerberg fehlen die Restriktionen, die das Sammeln zum Prozess machen. Wollte er emphatischer Sammler werden, er müsste sich die Restriktionen selbst setzen. Etwa sein Uhrenbudget begrenzen, sich auf eine Uhr im Jahr beschränken. Sammeln wäre dann aber nicht mehr das, was es für uns Menschen so attraktiv macht. Nämlich der zum Freizeitvergnügen gewendete Kampf mit den Grenzen unserer eigenen Möglichkeiten und den begrenzten Ressourcen unserer Umwelt. Begrenzte Möglichkeiten, begrenzte Ressourcen, das ist Mark Zuckerberg verloren gegangen. Streben gibt dem Leben Struktur. Wie leicht und geordnet fühlte sich das Leben in der Jugend an, wo man innerhalb der schulischen Leitplanken seinem Abschluss entgegenarbeitete. Wie ermöglichen die regelmäßigen Referatstermine und halbjährlichen Klausuren, selbst in einem studentischen Lotterleben nicht verloren zu gehen? Und wie sind es schließlich die Wünsche nach Partnerschaft und Kindern, nach Haus und Auto, nach sicherer Rente und Urlaubsreisen, die dem Leben Richtung und Struktur geben und Sinn generieren? Die Liebe, die auf Erwiderung hofft, der Wunsch nach einer Altbauwohnung, die Hoffnung auf eine gewisse Arbeitsstelle. Unser Leben ist strukturiert durch Wünsche und Bestrebungen. Unser Leben ist die Arbeit daran und der Weg dorthin. Die Erfüllung ist nur ein kurzes Glück. Bald darauf setzt Leere ein, bis diese durch ein neues Ziel ausgefüllt wird. Wir streben nach Kontrolle. Aber nur das, was nicht ganz in unserer Macht liegt, bringt uns Erfüllung. Erinnern Sie sich noch an den ersten Schneefall in einem Spätherbst oder Winter Ihrer Kindheit? Es war wie der Einbruch einer anderen Realität. Etwas Scheues, Seltenes, das uns besuchen kommt, das sich herabsenkt und die Welt um uns herum verwandelt, ohne unser Zutun, als unerwartetes Geschenk. Der Schneefall ist geradezu die Reinform einer Manifestation des Unverfügbaren. Wir können des Schnees nicht habhaft werden, ihn uns nicht aneignen. Wenn wir ihn in die Hand nehmen, zerrinnt er uns zwischen den Fingern. Und natürlich fehlt es nicht an Versuchen, Schnee verfügbar zu machen. Wintersportorte werben mit Schneegarantie und präsentieren sich als schneesicher. Sie helfen mit Schneekanonen nach und entwickeln Kunstschnee, der auch bei 15 Grad plus noch durchhält. In unserem Verhältnis zum Schnee spiegelt sich das Drama des modernen Weltverhältnisses. Das kulturelle Antriebsmoment jener Lebensform, die wir modern nennen, ist die Vorstellung, der Wunsch und das Begehren, Welt verfügbar zu machen. Lebendigkeit, Berührung und wirkliche Erfahrung aber entstehen aus der Begegnung mit dem Unverfügbaren. Eine Welt, die vollständig gewusst, geplant und beherrscht wäre, wäre eine tote Welt. Unverfügbarkeit ist das Zauberwort, das der Soziologe Hartmut Rosa ins Spiel bringt. Die gesellschaftliche Entwicklung weist in die Richtung immer größerer Kontrolle unserer Umstände. Wir machen uns unabhängig vom Wetter, wir können frei über unseren Aufenthaltsort entscheiden, wir bringen Lebensrisiken unter Kontrolle oder erfinden Versicherungen gegen sie. Das alles verbessert unser Leben. Aber die Momente des Glücks und des Sinnempfindens, des Einsseins mit der Welt, Rosa nennt dies Resonanz, lassen sich nicht kontrollieren. Im Gegenteil, durch Kontrolle gehen sie verloren. Wir brauchen Unverfügbarkeit im Leben, um Resonanz zu erfahren. Und darin liege nach Rosa die Tragik der gesellschaftlichen Entwicklung. Wir streben nach immer mehr Kontrolle, aber so geht uns die Unverfügbarkeit und damit die Resonanz verloren. Das gilt für jeden Einzelnen in der gegenwärtigen westlichen Welt. Aber es gilt natürlich besonders für die Milliardäre. Interessant, dass Hartmut Rosa gerade den Schnee als schlagendes Beispiel der Unverfügbarkeit aufführt. Mit dem Blick in eine Schneekugel beginnt nämlich Citizen Kane von 1941. Wohl der erste Film, der das Leben eines Superreichen zum Thema hat, von Kritikern immer wieder zum besten Film aller Zeiten gekürt. Man sieht die Schneekugel durch die Augen des Industrie- und Medienmoguls Charles Foster Kane. Dann fällt sie zu Boden. und Kane stirbt. Sein letztes Wort? Rosebud. 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 Der Film handelt von der Suche nach der Bedeutung dieses letzten Wortes. Wer den Film noch nicht kennt, jetzt bitte kurz die Ohren zuhalten. Es ist der Name des Schlittens, den Kane als Kind im Schnee zurücklassen musste. Als Kim Kardashian während ihrer ersten Schwangerschaft einen sehr konkreten Heißhunger entwickelte, stieg sie in Los Angeles in ihren Privatjet, um einige Stunden später in Paris wieder auszusteigen. Sie hatte sich für einen Käsekuchen auf den Weg gemacht, namentlich jenen von der Dessertkarte des Hotel Coste an der Rue de Castillon, nicht weit von der Place Vendôme. Allerdings hat für den dort angebotenen Crackers Cheesecake keine Großmutter ihre Springform zuschnappen lassen, sondern man bekommt einen kleinen Kuchenzylinder serviert mit einer eisportionierten Kugel Creme obendrauf. Nach Paris jetten, so wie andere am Sonntag für einen Schokoriegel an die Tanke fahren, wahrscheinlich ist das für Kim Kardashian ganz selbstverständlich. Womöglich ist ihr die Episode nur in Erinnerung geblieben, weil sie einen Moment der Unverfügbarkeit barg. Als sie in Paris ankam, war der Käsekuchen aus. Glücklicherweise konnte der Patissier bis zum Rückflug am nächsten Morgen Abhilfe leisten. In der Mittelklasse ist das Träumen ein Kinderspiel. Leicht ist ein Reiseziel gefunden, für das man Geld und Urlaubstage ansparen kann. Schnell ist ein Auto entdeckt, das man sich wohl niemals leisten können wird, aber vielleicht zum runden Geburtstag mal für ein Wochenende mietet. Es gibt immer etwas zu erwarten, immer etwas anzustreben. Und dann gibt es auch die Träume, die einfach Träume bleiben. Ein Leben am Strand ohne Arbeit. Ein Neuanfang ganz woanders. Ein wildes Leben ohne Verantwortung. Meist unerfüllte Tagträume. Man könnte zu der Auffassung gelangen, dass im Leben etwas fehlt, wenn man diese Tagträume nicht in die Tat umsetzt. Ausleben klingt so, als müsste man die Möglichkeiten des Lebens bis in den letzten Winkel nutzen. Nach dem österreichischen Philosophen Robert Pfaller liegt aber gerade im Nichtverwirklichen ein Wert an sich. Für ein erfülltes Leben brauchen wir nicht nur die erste Welt der Wirklichkeit. Wir brauchen auch zweite Welten, etwa die der Träume. Wirkliches Leben gibt es für menschliche Wesen nämlich nur dann, wenn sie eingesehen haben, dass zwischen Wünschen und Wahrmachen ein Unterschied besteht. Ab diesem Moment werden Träume unsere Begleiter. Wir haben dann einerseits ein wirkliches Leben, das von Zweifeln begleitet ist und in dem wir uns nicht ganz zu Hause fühlen, und andererseits eine gefühlsintensive Welt, von der wir aber mit Sicherheit wissen, dass sie nur eine Traumwelt ist. Würden wir dieses Wissen verlieren und würde Letztere wahr werden, so wäre das für uns mit äußerstem Horror verbunden. Eine Erfahrung des Unheimlichen. Denn auch wenn wir dann unseren Wünschen näher wären, so wäre dies doch mit dem Verlust von Wirklichkeit verbunden. Darum enden die meisten Märchen schlecht, in denen Feen unsere Wünsche wahr werden lassen, und darum sind Science-Fiction-Filme, in denen Dinge unsere Fantasien realisieren, nicht schön, sondern unheimlich. Weil wir aber Fantasien haben, fühlen wir uns in der wirklichen Welt nie vollständig zu Hause. Dieser Zweifel kennzeichnet unseren intakten Wirklichkeitsbezug. Er zeigt, dass wir bei Trost sind. In der Mittelschicht braucht man sich keine Sorgen machen, dass einem die Träume abhanden kommen. Man hat genug Restriktionen in seinem Leben, die deren Verwirklichung verhindern. Aber wie ist es als Milliardärin und Milliardär? Wovon soll man noch träumen, wenn so vieles sich leicht verwirklichen lässt? Ob es nun um das Streben nach Zielen geht, die dem Leben Richtung geben, oder ums Träumen, das dem Leben Fülle verleiht, dem Mangel an Restriktionen müssen Milliardäre irgendetwas entgegensetzen.
T-16, guidance internal. T-10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, Command and start. 2-1.
Nur ein paar Minuten nach dem Raketenstart sinkt die Raumkapsel an drei Fallschirmen sanft zu Boden. Hinter einer leicht milchigen Fensterscheibe kann man einen glatzköpfigen Mann im blauen Overall erkennen. Autos kommen herangefahren, Helfer joggen um die Raumkapsel, eine Treppe wird an die Luke gestellt. Es kostet einiges an Zeit und Mühe, sie zu öffnen. Drinnen wartet man geduldig, ein breites Lachen ist durch das Fenster zu sehen. Dann endlich. Die Luke geht auf. Jeff Bezos tritt nach draußen, einen Cowboyhut auf dem Kopf. Später in der Pressekonferenz stellt er fest, dass Schwerelosigkeit einfach besser ist als die Gravitation, mit der sich die Mittelschicht auf der Erdoberfläche herumschlagen muss. Es fühlte sich so normal an. Es ist, als hätte die menschliche Evolution uns für diese Umwelt gemacht. Kein Wunder, dass es sich normal anfühlte. Denn Bezos war natürlich nicht der Einzige aus seiner Peer Group, der sich um den Weltraum bemühte. Genauso tut es der südafrikanische Milliardär Elon Musk mit SpaceX und der britische Milliardär Richard Branson mit Virgin Galactic. Der Weltraum gibt jenem Richtung im Leben, dem innerhalb der Erdatmosphäre alles möglich ist. Brian Johnson machte sein Vermögen, als er seine Firma Braintree an PayPal verkaufte. Obwohl noch kein vielfacher Milliardär, rückte er Anfang 2023 doch in jenes Zentrum der Aufmerksamkeit, das für exzentrische Unternehmungen der Superreichen reserviert ist. Brian Johnson hatte sich nämlich entschlossen, nicht zu sterben. Niemals. Dafür hat er seinen Tagesablauf optimiert. Jeden Morgen um 5:30 rührt er sich eine Langlebigkeitslimo an, die seine eigene Firma als Pulver in Tüten verkauft, in den Geschmacksrichtungen Blutorange oder Ananas. Er fügt noch 11 Gramm Kollagen, 2,5 Gramm Kreatin, einen halben Teelöffel Galacto-Oligosaccharide und einen Teelöffel Inulin hinzu und trinkt das Ganze. Kaffee ist nicht Teil seiner Morgenroutine. Um 9 gibt es dann eine Schale mit schwarzen Linsen, Brokkoli, Blumenkohl und Shiitake-Pilzen. Gewürzt mit Knoblauch, Ingwer, Limette, Kreuzkümmel, Hanfsamen, Apfelessig und Olivenöl. Das klingt lecker. Muss es auch, denn er isst es jeden Tag. Wenn er Abwechslung sucht oder es eilig hat, püriert er das Ganze. So geht es weiter mit vielen Kapseln, Metformin, Proferin, Probutyrate und viel Gemüse. Angesichts seiner aseptischen Erscheinung nimmt er erstaunlich viel Knoblauch zu sich. Allerdings schleust er das meiste davon in Kapselform an seinen Geschmacksknospen vorbei. Um 11 Uhr mittags gibt es eine letzte Mahlzeit, etwa gefüllte Süßkartoffeln. Dann wird gefastet für den Rest des Tages. Er nimmt LED-Lichtbäder und setzt sich auf einen starken Elektromagneten, um seinen Beckenboden zu stärken. Er legt sich in eine Druckkammer, in die reiner Sauerstoff gepumpt wird. Er überwacht seine Hirnwellen, seine Herzrate und seine nächtlichen Erektionen. Das Gerät zur Messung nächtlicher Erektionen ist übrigens für 200 Pfund von einer britischen Firma erhältlich. Er folgt einem Sportprogramm, das mehr oder weniger seinen ganzen Tag in Anspruch nimmt. Mehrmals ließ er sich Blutplasma seines Sohnes transfundieren. Er ist der Meinung, die Geschwindigkeit seines Alterns auf den Wert von 0,64 reduziert zu haben. In anderen Zahlen ausgedrückt, er altert jedes Jahr nur um 7,5 Monate. Während Brian Johnson in Vollzeit das ewige Leben verfolgt, fragen sich Außenstehende, ist das ein Leben? Es kommt einem dieses Zitat in den Sinn, das oft Sigmund Freud zugeschrieben wird, aber wahrscheinlich von seinem Enkel Clement Freud stammt. Wer Trinken, Rauchen und Sex aufgibt, lebt auch nicht länger. Es kommt ihm nur so vor. Brian Johnson will länger leben. Doch es scheint nicht aus Lebensfreude zu sein. Passend dazu hat er eine Website geschaffen, auf der auch andere ihre aktuellen Körperwerte hochladen können, um mit ihm um die Wette das Altern zu verlangsamen. Das ewige Leben wird zur sinnstiftenden Lebensaufgabe in einem Leben, in dem man mit Geld alles andere kaufen kann.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. 4 Tage nach dem Verschwinden des Tauchbootes Titan im Nordatlantik hat die US-Küstenwache Trümmerteile am Meeresboden gefunden. Ein Tauchroboter habe sie im Suchgebiet rund um das Wrack der Titanic geortet. Dorthin war das Tauchboot mit 5 Passagieren an Bord am Sonntag aufgebrochen. Kurz nach dem Start war die Verbindung abgerissen.
Unter den 5 Passagieren waren der Betreiber des Tauchboots und seine Frau, außerdem 3 zahlende Passagiere, die jeweils 250.000 Euro für den Tauchgang zur Titanic entrichtet hatten. Darunter der Milliardär Hamish Harding, der schon zum Grund des Marianengrabens getaucht, den Südpol besucht und mit Bezos Blue Origin die Erdatmosphäre verlassen hatte. Ein tragisches und sinnloses Unglück. Aber ein Beispiel dafür, wie dringlich manche selbst auf dem Grund des Meeres suchen. Nach Unverfügbarkeit. Kleiner Exkurs zur Luxusuhr. Noch in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts war es eine mechanische Aufgabe, exakte Zeitmesser zu konstruieren. Viele der Uhrenmarken, die heute nach bloßem Luxus klingen, standen damals für verlässliches Funktionieren unter widrigen Bedingungen. Dann kam die Quarzuhr und mit ihr die Krise der traditionellen Manufakturen. Dank der verlässlichen Schwingung des Quarzes von 32.768 Hertz wurden Armbanduhren um Welten exakter und billiger. Trotzdem ticken in Schweizer Luxusuhren auch heute mechanische Werke. Trotzdem bemüht man sich um stetige Innovation auf diesem eigentlich abgehängten Feld. Die exakte Zeit ist völlig verfügbar geworden. Erst durch die Quarzuhr, dann durch die Funkuhr, die per Langwelle regelmäßig auf den Rhythmus der Atomuhr geeicht wird. Schließlich durch unsere elektronischen Geräte, die permanent an die Internetzeit gekoppelt sind. In der Welt der Luxusuhren schafft man eine Parallelwelt der Unverfügbarkeit, indem man alle diese Entwicklungen ignoriert. Lieber erhält man sich die wertvolle Schwierigkeit, alles mit Häkchen, Rädchen und Federn regeln zu wollen. Der Blick auf die teure Armbanduhr bietet also nicht nur die aktuelle Uhrzeit, sondern auch Erinnerung an eine Welt der Unverfügbarkeit. Die beiden bekanntesten unter den Luxusuhren sind wohl die Rolex Submariner und die Omega Speedmaster. Die erste eine Taucheruhr, die zweite ein sogenannter Chronograph, wie er von den Astronauten bei der ersten Mondmission getragen wurde. Hier findet sich also wieder der Verweis auf die bekannten Sphären der Unverfügbarkeit: Weltraum und Tiefsee. Unter den schickeren Uhren boomen jene mit besonderen Funktionen, etwa der Anzeige der Mondphase, einer zusätzlichen Zeitzone oder der Gangreserve. Solche Zusatzfunktionen nennt man Komplikationen. Mit einer solchen Uhr holt man sich also erschwerte Bedingungen ans Handgelenk. Dir fehlen die Schwierigkeiten im Leben? Kauf dir eine teure Uhr! Womöglich trägt der Longevity-Guru Brian Johnson ein Modell mit ewigem Kalender. Man kann die James-Bond-Reihe als wild gewordene Angestellten-Fantasie betrachten. Tolle Arbeitsreisen, luxuriöse Dienstwagen und unbegrenztes Spesenkonto. Gleichermaßen liefert die Reihe aber zahlreiche Beispiele für Superreiche, die sich vom Luxusleben gelangweilt nach neuen Herausforderungen sehnen. Auric Goldfinger, ein Goldmagnat, der Fort Knox, das Goldlager der USA, radioaktiv verseuchen will, damit seine Goldbestände im Wert steigen. Karl Stromberg, ein Reedereimagnat, der mit 2 gestohlenen Nuklearraketen einen Atomkrieg auslösen will, damit er auf dem Meeresgrund eine neue Zivilisation errichten kann. Der Milliardär Hugo Drax hat sich schon ein französisches Chateau Stein für Stein in die USA bringen lassen. Außerdem hat er den Eiffelturm gekauft. In Moonraker errichtet er dann heimlich eine Raumstation, wo von ihm ausgewählte Liebespaare überleben sollen, während er die auf der Erde verbliebene Menschheit mit Orchideengift ausrotten will. Der Chip-Produzent Max Zorin will mit einer unterirdischen Großexplosion das Silicon Valley unter Wasser setzen, um sich so ein Chip-Monopol zu sichern. Der Medienmogul Elliot Carver will einen Krieg zwischen China und dem Vereinigten Königreich provozieren, mit dem Ziel, sich im Reich der Mitte Senderechte zu sichern. Angesichts dieser Häufung von Superreichen auf der Suche nach neuen Herausforderungen ist man fast erleichtert, wenn Bond mal auf Berufsböse wie Blofeld oder Scaramanga trifft oder es einfach gegen die Russen geht. Weltall, Tiefsee und ewiges Leben. Wir können froh sein, wenn Milliardäre ihre Suche nach Unverfügbarkeit in diesen Bereichen austragen und die großen Grenzüberschreitungen nur im Kino stattfinden. Aber Moment, gab's da nicht diesen einen Milliardär? Jeffrey Epsteins Privat-Boeing wurde auch Lolita-Express genannt. Flugziel? Jungferninseln. Und bis heute beschäftigt die Öffentlichkeit, wer alles mitgeflogen ist. Can't buy me love. Womit wir bei den moralischen Herausforderungen wären, vor denen Milliardäre stehen. Denn die Fülle der Möglichkeiten gilt ja nicht nur für ihre persönliche Lebensgestaltung, sie gilt fast für die ganze Menschheit. Was könnte man mit dieser monetären Macht doch in der Welt verändern? Oder wie viele Menschen könnte man aus der Armut holen, wenn man nur die Hälfte hergebe? Politiker der Linken sprechen von obszönem Reichtum. Jedenfalls ist der Reichtum der Milliardäre so groß, dass er kaum noch fassbar und vorstellbar ist. Die Höhe des Vermögens ist nach oben offen. Die Möglichkeiten des menschlichen Fühlens haben Grenzen. Schon in den 50er Jahren beschrieb der Philosoph Günther Anders die mangelnde Passung zwischen dem, was uns Menschen technisch möglich ist, und dem, was wir emotional und moralisch erfassen können. Sein zentrales Beispiel? Die Atombombe. Unser Weltwissen und unsere technischen Möglichkeiten häufen sich immer weiter an. Wir bleiben mit unseren menschlichen Möglichkeiten aber die gleichen. Die Antiquiertheit des Menschen heißt dementsprechend sein Werk, dessen zentrale These lautet, dass wir fühlend kleiner sind als wir selbst. Das gilt auch für den Reichtum, der heute einigen wenigen zur Verfügung steht. Die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte hat Homo sapiens als Jäger und Sammler nomadisch gelebt. Es lag in der Natur dieser Lebensform, dass man nicht mehr besitzen konnte, als sich herumtragen ließ. Es gab natürlich Machtgefälle innerhalb der Gruppe, aber der Ungleichheit im Besitz waren natürliche Grenzen gesetzt. Erst mit der neolithischen Revolution, mit Ackerbau und Sesshaftwerdung, wurde das Anhäufen möglich. Denn ein Haufen braucht seinen Platz. Und diese neolithische Revolution ist gar nicht so lange her im Vergleich zu der immensen Zeit, die wir Menschen nomadisch lebten. Unser Geist und unser Körper sind noch immer fürs Leben als Jäger und Sammler geformt. Ein Milliardenvermögen übersteigt unsere emotionalen, moralischen und imaginativen Möglichkeiten. Vielleicht ist dies einer der Gründe, warum Milliardäre sich Yachten oder Anwesen für hunderte Millionen kaufen. Der hedonistische Nutzen ist gering. Aber was in Zahlen unvorstellbar ist, gibt die Yacht ein Gesicht. Auch die Form der Wohltätigkeit, die Milliardäre wählen, ist bezeichnend. In der Mittelschicht wirft man einem ganz konkreten individuellen Bettler eine Münze in den Becher. Unter Superreichen wird mit abstrakten Milliarden eine Stiftung gegründet, die abstrakte Ziele verfolgt, wie die offene Gesellschaft für alle oder die Abschaffung extremer Armut. Übrigens, mit der Sesshaftwerdung des Menschen wurde der Reichtum möglich, denn Reichtum braucht einen festen Ort. In den letzten Jahrzehnten erleben wir aber, wie Reichtum durch Offshoring und komplexe Konstrukte verborgen und unzugänglich gemacht wird. Vielleicht erleben wir gerade die nächste Reichtumsrevolution in der Menschheitsgeschichte, nach der neolithischen. Damals wurde Reichtum durch Sesshaftigkeit möglich. Nun wird er durch Ortlosigkeit erhalten. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, what I got I'll give to you. I don't care too much for money, money can buy me love. Schon bei geringeren Vermögen, insbesondere wenn sie ererbt sind, setzt die Frage der Gerechtigkeit ein. Diese moralische Frage machte Marlene Engelhorn schon zum Hauptberuf, lange bevor sie die gut 27 Millionen Euro, die sie als Erbin erwartete, tatsächlich erbte. Sie tingelte durch Talkshows, war Gegenstand von Berichten in verschiedensten Medien und trat dabei beständig für eine durchgreifende Besteuerung von Erbschaften ein. Als sie ihr Erbe schließlich erhielt, gab sie sich aber nicht damit zufrieden, dem Staat den Anteil zu überweisen, der einem Steuersatz ihrer Vorstellung entspricht. Stattdessen setzte sie einen Bürgerrat ein, der über die Verteilung entschied. Diakonie, Caritas, Ärzte ohne Grenzen und einige weitere Empfänger kamen so zusammen. Sich moralisch zu entlasten, indem man möglichst viel von seinem Vermögen abgibt, ist auch das Angebot der Aktion The Giving Pledge, die von Bill Gates und Warren Buffett gestartet wurde. Dadurch sollten die Milliardäre der Welt veranlasst werden, die Hälfte ihres Vermögens zu spenden. Entweder gleich oder mit ihrem Tod. Die Hälfte eines Milliardenvermögens scheint ein guter Preis zu sein, wenn man dafür ohne moralische Bedenken weiterhin über die andere Hälfte des Milliardenvermögens verfügen kann. Auch Marlene Engelhorn verschenkte nicht ihr ganzes Erbe. 25 Millionen wurden gespendet. Mehr als 2 behielt sie. 2 Millionen mit einer Rendite von 4% angelegt, ergeben nach Kapitalertragssteuer in Höhe von 25% ein Grundeinkommen von 5.000 Euro netto pro Monat. Was will man mehr? Tatsächlich, was will man mehr? Das zeigt auch die Wissenschaft. In einer klassischen Studie der Wirtschaftsnobelpreisträger Daniel Kahneman und Angus Deaton zeigt sich ein klarer Zusammenhang zwischen Einkommen und emotionalem Wohlbefinden. Je höher das Jahreseinkommen, desto glücklicher sind die Menschen. Allerdings gilt dieser Zusammenhang nur bis 75.000 Dollar. Dort flacht die Kurve ab. Mehr Einkommen macht nicht glücklicher. Was soll man auch groß an seinem Leben verbessern, wenn Ernährung und Unterkunft gesichert sind, ein Auto vor der Tür steht, der Urlaub gebucht ist? Der Milliardär mag 10 Schlafzimmer haben, kann aber immer nur in einem Bett schlafen. Von 10 Badezimmern benutzt er selbst bei stärkstem Harndrang nur ein einziges. Am Abend können Milliardäre keine besseren Serien streamen als die 99% da draußen. Sie haben keine besseren Kinofilme, keine besseren Bücher, keine bessere Popmusik. Wenn sie Lust auf Bier haben, trinken sie eins der großen Marken. Und wenn sie Cola wollen, trinken sie dieselbe wie das breite Volk. Die Massenkultur ist so erfolgreich, dass kaum etwas inhärent Lohnendes übrig bleibt, das nur den Milliardären offen steht. Ja, sie können sich Haute Couture leisten. Aber dank Popkultur weiß doch jeder, dass man die erfüllenden Abenteuer des Lebens in Jeans und T-Shirt erlebt. Ja, sie mögen die erlesensten Weine der Welt trinken, aber das Glück, eine Flasche mit einem Freund zu teilen, kriegt man auch für 15 Euro. Ja, sie können die Originale der klassischen Moderne an der Wand haben, aber jeder, der will, hat einen Kunstdruck auf seinem Kaffeebecher. Die Freuden des Alltags. Morgens ein bisschen länger liegen bleiben, den Kaffee genießen, das gute Buch in der Bahn, die Kugel Eis in der Mittagspause, das Sauerteigbrot am Abend und die Serie zur Nacht. Da gibt es wenig Unterschied zwischen Milliardär und Mittelschicht. Und damit nicht genug. Wenn man nicht aufpasst, können einem die Milliarden diese kleinen Freuden des Alltags sogar verleiden. Schon Durchschnittsverdiener blicken überfordert auf 5 Meter Marmeladenregal, auf die 100 Frucht-Joghurt-Varianten in der Kühlung und das Backwarenangebot von Körnerballons bis Dinkel-Sandwich. Vor welcher überwältigenden Menge an Möglichkeiten stehen erst die Milliardäre? Kein Wunder, dass sie nach Orientierung suchen. Und so wie unser eins auf die Kollegen schaut, um herauszufinden, ob man besser in Jeans oder Anzug zur Arbeit kommt, so betrachten auch die Milliardäre ihre Peers. Ebenso, wie sich in den Einfamilienhaus-Neubaugebieten einer Kleinstadt die Trampoline verbreiten, bis in jedem Garten eines steht, so sind auch Milliardäre anfällig für die Ansteckung durch ihre Peer Group. Der Moment, in dem Mark Zuckerberg zum Uhrennarren wurde, scheint filmisch dokumentiert zu sein. Zuckerberg und seine Frau Priscilla Chan treffen da auf Anand Ambani, einen indischen Milliardärssohn. Priscilla Chan ergreift die Hand des Inders, um einen näheren Blick auf seine Armbanduhr zu werfen. »Diese Uhr ist fantastisch«, sagt sie zu Ambani. »Ich weiß, das habe ich ihm schon gesagt«, wirft Zuckerberg ein. »Die ist so cool«, legt Chan nach. Und Zuckerberg sagt, »Weißt du, eigentlich wollte ich niemals eine Armbanduhr haben, aber jetzt, wo ich diese gesehen habe, denke ich mir, Armbanduhren sind cool.« Es handelt sich übrigens um ein Exemplar der Marke Richard Mille, die zu Preisen von etwa 100.000 Euro bis zu mehreren Millionen erhältlich sind. Bald darauf sieht man Zuckerberg mit seiner ersten Armbanduhr. Irgendwie ist die Hochseejacht zum Pflichtprogramm der Superreichen geworden. Und für uns Außenstehende schaffen Paparazzi-Fotos von Sonnenbad und Badespaß die Aura der unerreichbaren Erfüllung. Aber mal nüchtern betrachtet, kaum einer, der auch nur einmal die Personenfähre von Cuxhaven nach Helgoland genommen hat, geschweige denn versucht hat, zu schlafen auf der Autofähre von Bari nach Igoumenitsa, wird den Wunsch haben, die erholsamen Nächte des Jahres auf dem Meer und nicht auf festem Boden zu verbringen. Und was ist eine Yacht schon anderes als ein Wohnmobil mit anderen Mitteln? Liegt nicht der Reiz der Urlaubsreise darin, in fremden Betten zu schlafen und nur aus einem Koffer zu leben? Die Superreichen liegen mit ihrer Yacht in aller Welt vor Anker. Pompös und luxuriös. Aber letztendlich kommen sie nie aus ihrer Bude raus. Obendrein klinken sie sich ein in das Rattenrennen um die gerade größte private Yacht, das wie jedes Rattenrennen doch nur die Emotion der Enttäuschung für alle erbringt. Wie kommen sie also darauf? Als Milliardär muss man Milliardärssachen machen. So steht auch der milliardenschwere Fußballfan nicht gröhlend in der Fankurve und durchlebt die kollektive Erregung. Er kauft stattdessen den ganzen Laden, sitzt abgeschieden in seiner Loge, stützt das Kinn in die Hand und brütet über Personalfragen im Vereinsmanagement. Vor Jahren trendete der Hashtag RichKids auf Instagram. Dort sah man junge Leute auf den Motorhauben von Supersportwagen, erschöpfte Schönheiten in einem Hotelsessel zusammengesunken inmitten von Einkaufstüten teurer Labels, Poser auf Privatjet-Sesseln und immer wieder der Dom. Dom war die Kurz- und Koseform von Dom Pérignon, dem Jahrgangschampagner, den etwa Sean Connery in der Rolle als James Bond immer wieder bestellte. Die Hashtag RichKids auf Instagram haben den Dom immer bei sich. Sie winken mit 4 verschlossenen Flaschen in den Flugzeugsitz gefläzt. Sie öffnen ihr Vuitton-Gepäck und 3 Flaschen kommen zum Vorschein. Sie feiern mit der Clique im Club, jeder einen Dom in der Hand. Kein Glas nötig. Sie trinken vom Stamm. 200 Euro für eine Flasche sitzen diesen reichen Kindern sicher so locker wie anderen der 1 Euro für einen Espresso an der Bar. Und sicherlich ist Dom Pérignon ein hervorragender Champagner. Doch verliert er inflationär getrunken nicht seinen eigentlichen Wert? Der gute Champagner steht für die Feier des besonderen Moments oder für den Ausnahmezustand des dekadenten Exzesses. Das Bemühen der Rich Kids, mit pekuniären Mitteln den besonderen Moment auf Dauer zu stellen, den Ausnahmezustand zum Standard zu machen, muss natürlich scheitern. Was ihnen bleibt, ist ein entwertetes Symbol. Und Sodbrennen. Und hat Jeff Bezos etwa seine venezianische Erfüllung gefunden, indem er alle besseren Hotels Venedigs ausbucht und eine Insel mietet, um mit hunderten eingeflogenen Vertrauten seine Hochzeit zu begehen? Liegt die venezianische Erfüllung nicht eher darin, vom Hauptstrom der Touristen abzubiegen, hinter zwei Biegungen die Ruhe zu finden und in einem kleinen Café den ersten Campari des Tages zu trinken? Die Milliarden schaffen Möglichkeiten, die genutzt werden müssen. Wofür hat man die Kohle sonst? Und so bringt man sich selbst um den beschaulichen Aperitivo in der Seitengasse, weil man dringend eine ganze Insel tagelang mit Partystimmung bespielen muss. Man könnte zu dem Schluss kommen, dass Bezos es gar nicht für sich selbst getan hat. Vielleicht war die Großhochzeit in Venedig nur ein Opfer für ihn. Man könnte zu dem Schluss kommen, dass Kim Kardashian die Strapazen einer Flugreise Los Angeles-Paris, Los Angeles nicht aus Heißhunger auf einen konkreten Käsekuchen auf sich genommen hat, den es sicher ähnlich gut in Kalifornien zu finden gibt. Man könnte zu dem Schluss kommen, dass diese großen Akte der Verschwendung letztlich Dienste an der Allgemeinheit sind. Dazu müssen wir uns unseren Blick auf die Ökonomie vom französischen Philosophen Georges Bataille einmal auf den Kopf stellen lassen. Das Denken in Knappheit ist in unserem menschlichen Geist tief verankert. Ein Erbe davon: selbst mit gesichertem Einkommen in arrivierten westlichen Ländern machen wir uns immer wieder Sorgen um unsere materielle Existenz. Bataille nun betont, dass wir ganz sicher nicht mehr in Knappheit leben, sondern dass sich unser Wirtschaften gerade durch ständige Überschüsse auszeichnet, derer wir irgendwie Herr werden müssen. Wir haben nicht zu wenige Güter, sondern zu viele. Wir haben nicht zu viele Bedürfnisse, sondern zu wenige. Wir müssen verschwenden, verausgaben, um das Gleichgewicht zu erhalten, etwa durch Feste, durch Kriege oder durch Luxus. Bezos und Kardashian in den genannten Beispielen tun dies auf die sozial verträglichste Weise, nämlich so übertrieben, dass es abstoßend wirkt und man in der Mittelschicht erleichtert aufatmet, dass man sparsam leben und sich einfacheren Vergnügungen hingeben darf. Ähnlich wie die griechischen Götter haben die Milliardäre übermenschliche Kräfte, durchleben aber die gleichen Dramen um Liebe und Eifersucht, Fleiß und Trägheit, Erfolg und Hybris, wie wir hier am Fuße des Olymp. Ihre herausragende Stellung folgt aus der Stellung des Geldes als Maß aller Dinge. Der Soziologe Niklas Luhmann nennt es symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium. Beim Geld ist man sich einig. Wer Geld macht, macht nichts falsch. Und wer ganz besonders viel Geld hat, hat es ganz besonders richtig gemacht. Da kann man etwas lernen. Etwa durch jene Social-Media-Accounts, die tägliche Routinen der Superreichen den Followern aus der Mittelschicht als Weg zum Erfolg verkaufen. Du musst Nein zu Dingen sagen, die nichts bedeuten, damit du Ja sagen kannst zu den Dingen, die einen Unterschied machen. Du magst wie ein Arschloch rüberkommen, aber wenn du nicht Nein sagst, endest du wie der Typ, der zwei Hasen gleichzeitig jagt. Focus is the name of the game. Nichts hält dich mehr vom Erfolg ab, als wenn deine Angewohnheiten nicht zu deinen Zielen passen. Sie warten nicht einfach auf den nächsten Tag und hoffen auf Fortschritt. Sie wissen, sie haben eine Menge zu tun. Deshalb lassen sie es nicht drauf ankommen, sondern übernehmen die Kontrolle über ihre Zeit und planen den Tag. Sie verbeißen sich nicht in die Idee, mehr zu tun. Sie sind versessen darauf zu tun, was am wichtigsten ist. Es ist ihnen völlig egal, wie beschäftigt sie aussehen oder wie hart ihre Arbeit wirkt. Sie interessieren sich nur für Effektivität. Schlaf hat Priorität. Steh früh auf, trink ein Glas Wasser. Kein Handy, kein Kaffee. Mach dein Bett, mach Sport, meditiere. Nimm eine kalte Dusche, mach die wichtigste Aufgabe zuerst. Alles, was falsch läuft in deinem Geschäft, ist dein eigener Fehler. Und das ist die beste Nachricht, die du jemals hören wirst. Milliardäre sind als Vorbilder verführerisch. Ihren Tagesroutinen und Verhaltensregeln zu folgen, mag zwar nicht den Weg zu einem Multimilliardenvermögen ebnen, aber zumindest ein Stückchen in diese Richtung führen. Es müssen ja nicht gleich 10 Milliarden sein. Ein Hundertstel von einem Hundertstel davon würde ja schon reichen. Das echte Milliardärsleben hingegen will doch eigentlich niemand haben, oder? Zumindest wenn man sich das Leben in der Mittelschicht einigermaßen ausgepolstert hat. Als Jeff Bezos von seiner Raketenreise heimkehrte, dominierte im öffentlichen Diskurs noch der Respekt. Als er dann seine Verlobte mit 5 anderen Frauen in die Thermosphäre schoss, dominierte schon die Häme. Cringe war ein oft benutztes Wort. Wie überhaupt viele Milliardärs-Eskapaden diese Bezeichnung hinterhergerufen bekommen. Da wird viel Aufwand getrieben und als Außeneindruck bleibt zu bemüht. Wie kann man als Milliardär eigentlich positiv auffallen? Nun, indem man nicht auffällt. In Deutschland sowieso. Die Gründer von Aldi und Lidl, von Rossmann und DM stehen und standen entweder ganz im Hintergrund oder lebten demonstrativ bescheiden. Mein Handy ist tatsächlich sehr alt. Ich habe auch noch nie eine SMS geschrieben. Ich bin aber nicht geizig. Ich schlafe gerne in guten Hotels, brauche allerdings nicht die größte Suite. Auf Reisen gönne ich mir Luxus. Eine Uhr dagegen besitze ich nicht. Materielle Dinge bedeuten mir nicht viel. Ich kaufe 30 Bücher im Jahr und habe Spaß beim Tennis, Skat und Schachspielen oder Fußball schauen. Ich mache gerne Dinge mit Menschen zusammen. Das Wichtigste sind soziale Beziehungen. Dann natürlich Gesundheit und es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, Geld ist nicht wichtig. Es geht nicht darum, sich alles kaufen zu können. Ich kaufe mir relativ wenig, aber das Wissen, materiell abgesichert zu sein, ist auch eine Qualität, sagt Dirk Rossmann, der Besitzer der Rossmann Drogeriemärkte 2018 in einem Interview mit dem Stern. Bei Dick's Drive-In in Seattle kostet der einfache Hamburger, ohne alles, nur Brötchen und Bulette, gerade mal $2,50. Nimmt man die Deluxe-Version, 2 Buletten, geschmolzener Käse, Salat und Mayonnaise, kommt man auf $5,75. Rohe Zwiebeln kosten 20 Cent extra. Den Tupfer-Senf gibt's kostenlos. Als ich in die Warteschlange vor dem Burgerladen Bill Gates einreite, ging ein Foto davon um die Welt. Ein Augenzeuge berichtete, dass der Milliardär einen Cheeseburger mit Pommes und Cola orderte. Während die philanthropischen Bemühungen von Bill Gates durchaus ihre Kritiker haben, brachte ihm die Wartezeit in der Burgerschlange nur Sympathien ein. Da ist jemand auf dem Boden geblieben, sagte das Bild. Umgekehrt zeigte es, dass der größte Genuss manchmal für $8,30 zu haben ist und das mit Pommes und Getränk. Für Bill Gates selbst hat das Gericht auch symbolischen Wert. So sagte er einmal zu Studenten der University of Washington, ich kann verstehen, dass man ein paar Millionen haben will. Das bringt eine gewisse Freiheit. Aber wesentlich mehr? Ich sage euch, man isst dieselben Burger. Die Investorenlegende Warren Buffett wiederum stoppt zum Frühstück bei McDonald's, trinkt den ganzen Tag über Coca-Cola und wohnt immer noch in dem Einfamilienhaus, das er Ende der 50er für gut $30,000 gekauft hat. Es sei dazu gesagt, dass er bei Coca-Cola nicht nur einer der größten Konsumenten, sondern auch einer der größten Anteilseigner ist. Und als leidenschaftlicher Anhänger der Eisbecher von Dairy Queen hat sein Fonds Berkshire Hathaway natürlich den ganzen Laden übernommen. Der trotzdem bescheidene Lebensstil trägt wohl dazu bei, dass seine Anhänger aus seinen Aussagen nicht bloß Anlagetipps, sondern tief durchdachte Lebensphilosophie herauslesen. Und über Jeff Bezos bleibt zu sagen, dass er trotz Raketen, Yachten und Palästen seinen Laptop auf einem Schreibtisch aufklappt, den er sich im Jahr 1995 mal aus einem Türblatt, 4 Kanthölzern und 8 Stahlwinkeln zusammengeschraubt hat. Damals steckte Amazon noch in den Kinderschuhen und das Geld war knapp. Trotzdem mussten Schreibtische für die vielen neuen Angestellten her. Im Baumarkt waren die Tische teuer und die Türen billig. So kam er auf die Konstruktion. Auf manchen Fotos sieht es aus, als wäre er auf die Idee des Türtisches fast stolzer als auf Weltkonzern und Weltraumflug. Und wenn man mal in das Menü des Hotel Kost schaut, wie viel man für den Lieblingskäsekuchen von Kim Kardashian zu berappen hat, ist man fast erstaunt. Gerade mal 14 Euro. Im Eiscafé Venezia ist das der Preis für einen Amarena-Becher. Die Beispiele von Dirk Rossmann, Bill Gates und Warren Buffett bergen zwei wichtige Erkenntnisse. Zum Ersten wirken die Superreichen dann am zufriedensten und im Reinen mit sich selbst, wenn sie sich der Kleinigkeiten bewusst sind, die sie glücklich machen. Wenn sie sich nicht verlocken lassen, die Möglichkeiten, die mit den Milliarden kommen, auf megalomane Weise Wirklichkeit werden zu lassen. Die zweite Botschaft ist noch viel wichtiger, weil sie mehr Menschen betrifft. Auch mit Milliarden zur Verfügung ist man am glücklichsten, wenn man ein Mittelschichtsleben führt. Einen entscheidenden Unterschied gibt es natürlich doch. Als tatsächlich Mittelklasse fragt man sich, was wäre, wenn man reich wäre. Man lebt mit der Unsicherheit, dass das Leben besser sein könnte, wenn man nur Millionen hätte oder gar Milliarden. Als Milliardär in der Mittelklasse hat man hingegen all diese Möglichkeiten und hat sich entschieden, sie ungenutzt zu lassen. Die Milliarden befreien von dem Zweifel, ob das Leben vielleicht erfüllter wäre, würde man reicher sein. Als Milliardär kann man mit einem Bier in der Hand im Klappstuhl vor seinem Einfamilienhaus sitzen, den Vögeln lauschen, den Sonnenuntergang betrachten und sich denken, ist doch nett hier.
Der Milliardär hat's manchmal schwer. Ein Versuch in gefühlter Gerechtigkeit. Radio-Essay von Leander Steinkopf. Es sprach Sebastian Rudolph. Regie Karin Hutzler. Redaktion Michael Lissek. Produktion Südwestrundfunk 2025.
Arthouse Doku ist wieder da. Die neue Staffel heißt Bevor es auseinanderbricht und erzählt 6 dokumentarische Geschichten. Wir hören das Murmeln eines unerklärten Bürgerkriegs in den USA. Wir erleben den Moment, in dem klar wird, der Vater verabschiedet sich in die Demenz. Wir lauschen dem Kiewer Sinfonieorchester, das kurz vor seiner zweiten Heimatlosigkeit steht. Wir vernehmen das Piepsen der Geräte im Krankenhaus während lebensrettender Operationen. Die erste Doku erscheint am 10. September. Danach kommt jede Woche eine neue. Geschichten, die im Gedächtnis bleiben. Arthouse Doku.
Arthouse Doku.
Der Podcast
Doku.
Outside the Box von ARD und Deutschlandfunk.